Hallo und herzlich willkommen zu Rosi und Cosi. Es ist die zweite Staffel und die vierte Episode. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar die Lotte Tobisch. Hallo Frau Tobisch.
Ja, grüße, grüße.
Hallo Frau Tobisch. Eigentlich Lotte Tobisch Labutin.
So richtig. Ist es.
Ich habe gelesen, Sie sind eigentlich, also wenn es das noch gäbe, Baronin. Wären Sie ein, Sie wären
ja,
eine
also Baronin ist schon ein bisschen übertrieben. Das ist, da gibt es die Edlen von und die Ritter von. Also ja. Ich bin Ritter von, Ritterin oder wie man
Sie
das nennt.
Sie wären Ritter.
Ja, also oder? Ritter Tobisch von Labutin. Wobei okay. Jeder fragt, was heißt das eigentlich? Ja, das hat irgendwas mit der Elbe zu tun. Meine Vorfahren kommen da irgendwo aus der Gegend der böhmisch-deutschen Grenze an der Elbe. Und Lobot oder was heißt die Elbe, es hat irgendwas damit zu tun. So etwas Ähnliches wie Elbhorst heißt das, habe ich mir sagen lassen. Ehrlich gesagt, ich interessiere mich nicht sehr dafür, aber weil ich gefragt wurde, habe ich halt das
aber also Sie interessieren sich sozusagen nicht für Adelstitel, einen anderen Titel, den ich aber auch herausgefunden habe, Sie sind Professorin, Professor.
Ja, also ich interessiere mich überhaupt nicht für Adelstitel und interessiere mich noch weniger für solche Deppentor-Professoren, wie ich es bin. Wissen Sie, heute ist jeder, also es ist sehr ehrenvoll und man freut sich, wenn man geehrt wird, aber halt kann also jeder Professor. Also
wissen Sie noch, warum Sie das bekommen haben, diesen Professorentitel?
Ich nehme an, ich habe mir es irgendwie ersessen, ja, ab einem gewissen Alter und wenn man gewisse Verdienste hat, was soll man denn werden? Früher hat der Kaiser Franz Josef hat einem entweder geadelt oder Männer hat er dann zur Exzellenz gemacht. Und heute machen sich die noch viel einfacher. Man wird einfach Professor und die Geschichte hat sich. Ja. Also von mir aus, schauen Sie, all diese Sachen. Ich besitze drei verschiedene Visitkarten. Jetzt werde ich mich gleich furchtbar in die Nesseln setzen und irgendjemand wird kommen und mich anzeigen, das ist ja ein Volkssport bei uns, dass man pausenlos angezeigt wird wegen irgendwas. Ich habe drei verschiedene Visitkarten. Auf dem einen steht Lotte Tobisch, wie ich mich nenne und wie ich auch heiße. Dann gibt es welche Lotte Tobisch von Labutin. Die sind für gewisse Stellen, wo das imponiert. Und dann gibt es natürlich die Frau Professor Lotte Tobisch. Das öffnet Ämter. Also ich habe die verschiedenen, zu verschiedenen Anlässen verschiedene Visitkarten.
Okay. Das heißt, wenn Sie einen Meldezettel holen können aufs Bezirksamt,
dann gehen
Sie mit der Professorin.
Nein, der Meldezettel ist Tobisch-Labutin, ja. Denn der Adelstitel, das von, ist verboten, ja. Nicht? Wobei das recht lächerlich ist, nicht? Aber bitte, wenn es denen erfreut macht, von mir
aus. Wo haben Sie zuletzt die Professorinnen-Visitkarte verwendet?
Ah ja, immer wieder. So, da gibt es gibt's Dinge, wo das wunderbar zu verwenden ist. Naja, noch freilich.
Also für die jüngeren Hörer, also die Lotte Tobisch ist am 28. März 1926 ja. Geboren. Das heißt, Sie sind also 60 Jahre älter als ich.
Ja sicher, ich pflege zu sagen, zum Beispiel meinen Freunden wie heißt es, Me Too, nicht? Wenn ich mit denen in Streiten gerate, sage ich, mir erzählen Sie nichts von Emanzipation, bitte. Ich war schon emanzipiert, da waren Ihre Eltern noch nicht einmal geboren. Also so, mit mir kann man nicht streiten über Emanzipation, das weiß ich, was das ist. Und das, was Sie jetzt machen, also das nennt sich so, aber jetzt wird es nur mehr eine Denunziantengesellschaft, ist nicht mehr lustig. Ne? Also und auch nicht mehr, ich glaube, auch à la longue kontraproduktiv. So haben wir es uns nicht gedacht im Jahr 5, 6, 47. Und wie ich aus meiner feinen Familie, und die war wahrlich fein und reich, ausgebrochen bin, emanzipiert, mich selbst zu verwirklichen, das hat mehr gekostet wie herumbrüllen und andere, ich weiß nicht was, bezichtigen.
Aber nein. Sie sind abgehauen, oder? Einfach.
Bitte?
Sie sind von Ihrem Elternhaus abgehauen, oder?
Na, abgehauen, also ich meine, ich habe gesagt, ich will das und das will ich nicht, nicht? Ich will selbstständig sein, ich will das machen, was ich, also ich bin abgehauen ist nicht das richtige Wort, aber ich habe einfach nicht gemacht, was man mir gesagt hat, nicht? Ich habe das gemacht, was ich für richtig...
War das vor der Ausbildung? Oder war das vor der Ausbildung oder nach der
Meine Ausbildung gehört zum kläglichsten, was es gibt. Ich bin ein Mensch, der eigentlich erst wirklich was gelernt hat durch das Leben. Learning by
aber
doing.
Sie waren im Franz Schubert
ich war in einem Konservatorium. Ich
so
war
wie die Ingrid Turner zum Beispiel.
Acht verschiedenen Schulen, ich habe einen Rekord.
Acht wer in meinem, Sie
wer
waren
in meinem
acht
Alter war, ist
Schulen?
Mit mir in die Schule das gegangen in Wien. Also,
warum in acht verschiedenen Schulen?
Naja, weil ich immer Schwierigkeiten gemacht habe. Ich bin nicht rausgeflogen und bin auch nicht durchgefallen. Aber ich war halt eigenständig. Ich habe halt das gelernt oder das gemacht, was ich wollte. Schauen Sie, ich war unter anderem natürlich wie alle feinen Kinder auch im Sacré-Cœur. Das war die erste Schule. Aber so, ich meine, es ist nicht ruhmreich, aber ich brauche auch nicht stolz darauf sein. Es ist eigentlich schrecklich. Aber damals hat man noch mit Tinte und Feder geschrieben. Ja. Wann war das? 32, 33.
Das kennen die heutigen Volksschüler gar nicht mehr.
Ja, also richtig mit nicht und habe Tintenbatzen gemacht. Und da hat die Mère Supérieure gesagt, wenn du so schreibst, dann wird sich das liebe Jesulein aber kränken. Und da habe ich halt als Siebenjährige gesagt, da kann man auch nichts machen. Und da haben sie meiner Mutter gesagt, das Kind ist offenbar nicht geeignet für eine Klosterschule, was ja auch gestimmt hat. Aber so war es immer. Das Problem war immer, dass ich dann gesagt habe, naja, aber eigentlich ist nicht die richtige Schule, also so war es halt. Aber ich habe das dann nachgeholt und im Leben gelernt und da habe ich es gelernt und allerlei gelernt. Und das ist immer noch die beste Schule, wenn man sich dann auch dafür trotz allem Zeit nimmt, es zu tun, ne? Und nicht nur nachrennt, dass man also nur mehr Geld verdient und nur sich gut gehen lässt, sondern wenn man es kennenlernen will, wenn man wissen will, wie es ist. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt zurückblickend, muss ich sagen, ja, es ist auch eine Möglichkeit zu leben, wie ich gelebt habe. Ob es empfehlenswert ist, wenn es oft sagen Leute, Sie sind ein Beispiel, nein, bitte, das bin ich nicht. Ich kann niemandem empfehlen, keinem jungen Mensch mach's wie ich, wirklich nicht. Denn dazu gehört trotz allem, und das habe ich gehabt, auch ein großes Glück. Wissen Sie, ich habe auch Glück gehabt bei vielen Dingen, die auch ganz anders hätten ausgehen können, katastrophal. Ohne Glück geht nichts.
Das heißt, Sie sind in Ihrer eigenen Wahrnehmung ein rebellisches Glückskind gewesen in manchen Dingen. Sie waren immer aus der damaligen Perspektive, so wie Sie es erzählen, aufsässig.
Na sicher. Und rebellisch, nicht?
Rebellisch.
Also für die damaligen Begriffe und für die Gesellschaft, der ich komme, war ich ein eigener, ich sage immer, meine arme Mutter, nicht schwer erziehbar, unerziehbar war ich. Absolut unerziehbar. Ich meine, die ist wirklich, die Arme, die muss entsetzlich gelitten haben. Nicht? Also sicher, sicher.
Vielleicht noch ein bisschen für unsere Zuhörer. Sie haben uns netterweise in Ihre Wohnung in der Wiener Innenstadt eingeladen, in eine unglaubliche Wohnung. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Okay.
Sie, also wirklich großartig. Leben Sie gerne? Also ich habe gelesen, Sie leben schon sehr lang hier in dieser Wohnung.
Ja, schauen Sie, das sind zwei Wohnungen.
Ja.
Das ist eine kleine Junggesellenwohnung, die eigentlich ganz klein ist. Und wie die Nachbarn und ich inzwischen dann Geld verdient habe, weil ich habe mich ja unabhängig auch von der Familie gemacht. Familie hat sich von mir distanziert, ich weiß nicht, oder ich von ihr. Ich denke, es war ein beiderseitiges Verlangen, nicht wahr? Heute sind wir alle recht gut. Es ist ja auch interessant, wissen Sie, wie ich dann den Opernball lustigerweise für mich besonders komisch, weil ich wirklich alles bin, nur kein Ballgeher. Aber ich organisiere gerne. Mhm. Und wie ich den dann gemacht habe, da ist die Familie wieder zum Vorschein gekommen, weil inzwischen haben sie alle Kinder und Enkel gehabt, die den Opernball eröffnen wollen. Also dann haben sie sich.
Haben die dann VIP-Tickets gekriegt oder so? Ich war noch nie am Opernball, aber haben die dann da so VIP-Tickets gekriegt oder Lohn?
Nein, ich bin kein Ballgeher, ich habe andere Interessen.
Aber hat die Verwandtschaft dann.
Na freilich, die waren doch glücklich, dass sie jetzt haben sie so also eine Erbtante gehabt, die dann Opernball. Also, naja, nur sicher. Also wie dem sei, es sind ja die lustigen Episoden im Leben, nicht? Die Gründe, weshalb Leute wieder plötzlich auftauchen oder auch verschwinden, das alles sehr. Man soll es nicht ganz
aber
so ernst nehmen.
Sie wohnen offensichtlich gern hier. Sie
sind ich wohne
ein,
gern
Sie
hier.
Sie leben gern in der Wiener
ich bin Innenstadt. Ein, wissen Sie, ich bin aufgewachsen, also geboren bin ich in der Innenstadt, gar nicht weit von hier. Also geboren bin ich an sich im Nobelsanatorium Auersberg, was es nicht mehr gibt. das war damals die Adresse zum Geborenwerden. Aber
das Palais Auersberg.
Ja, das Sanatorium Auersberg, das war wirklich? Die Adresse okay. zum Geborenenwerden. Feine Leute sind alle dort
geboren. Gibt es dort irgendwelche feinen Leute aus? Dass
ich glaube, das Sanatorium gibt es nicht mehr. Nein, nicht? Aber auch nicht. Also das, ja. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Also jedenfalls so, aber hier ums Eck am Karlsplatz, da haben wir gewohnt. Da waren schon also eine Urgroßvater von mir, also das ist aus der Ringstraßenzeit. Dann hat meine Mutter zum zweiten Mal geheiratet und da sind wir nach Döbling und ich bin aufgewachsen in einer Villa im Döbling. Und ich habe das immer gehasst, denn ich habe andererseits das Land sehr gern. Wissen Sie, der eine Großvater von mir hat ein großes Gut gehabt. Ich war nicht oft dort, aber die paar Mal, die ich dort war, das wäre auch etwas für mich. Land oder Stadt, was ich wirklich nicht leiden kann, ist Villenviertel. Vorstadt. Weil das ist das eine nicht und das andere ist, wenn man Kinder hat und eine Familie hat, ist das sehr hübsch, die ersten Jahre, solange die Kinder klein sind, sicher. Aber sonst, man braucht die nächste eine halbe Stunde bis zum nächsten Geschäft. Es ist schrecklich. Nein, also ich habe das nie wollen und so rasch es ging, bin ich von dort ausgerissen. Und habe zuerst ein Zimmer gehabt und alles Mögliche. Und dann habe ich durch einen reinen Zufall diese kleine Wohnung. Und die habe ich seit dem Jahr 1950. Die war wahnsinnig billig, weil da war ja noch alles hin. Die Oper war hin, der vis-à-vis der Opernringhof, den gab es noch nicht.
Das heißt, Sie das haben mal zugeschaut, wie das wieder aufgebaut wurde?
Also ja, das war viel später dann alles viel später. Wie ich hier eingezogen bin, hat man von hier aus die Karlskirche gesehen, vom Fenster, weil da war alles kaputt, nicht, da unten. Und das Eckhaus jetzt, wo hier der Optiker ist, das waren alles Ruinen. Und das war also, und da hier im Haus, hinten im Hinterhof war auch eine kleine Bombe gewesen, war auch einiges kaputt. Übrigens ist diese Wohnung hier, also der merkt man es auch ein bisschen an, wenn man sie kennt, dass da in der Nähe Bomben gefallen sind. Denn das ist eine sehr durchlässige Angelegenheit, eine Wauklatte hier. Hier und da hat man ein bisschen
das Gefühl. Aufgebaut nachträglich?
Nein, das ist nicht aufgebaut, das ist schon aufgebaut im Jahr 38. Mhm. Das ist ein Palais, ein Ringstraßenpalais und das ist aber schon 38. Mhm. Aber die Bombe ist ja dann erst gefallen, 45. Und der Aufbau war an sich, glaube ich, nicht sehr edel. Mhm. Und der hat ein bisschen, also...
Okay.
Also wie soll ich Ihnen sagen?
Sport.
Er ist also ein bisschen Pappendeckel, nicht? Hier, also die Türen sind ein bisschen schief, also es ist alles, aber es ist hübsch.
Ich wohne aber Sie sind gern hier.
Ich wohne sehr gern hier. Schauen Sie, ich schaue hinaus, noch dazu, wo ich allein bin jetzt. Ich schaue hinaus, das ist die Stadt, nicht? Aber ich würde genauso gern direkt am Land leben.
Land,
nur um nichts auf der Welt im Villenviertel.
Also man muss sich das einmal vorstellen, wir sitzen da jetzt im Wohnzimmer, ist das wahrscheinlich, oder?
Wie nennen Sie diesen Raum, in dem wir jetzt sind?
Ja, also wenn wir ganz hoch traben sind, sagen wir den Salon.
Den Salon.
Es ist ein bisschen blöd, Salon.
Von der Frau Tobisch.
Salon ist, also es ist ein... Ja, es ist das Zimmer, was immer aufgeräumt ist.
Extrem viel
wenn
Porzellan.
Unverhofft Gäste kommen oder irgendwer.
Das ist Ihr Empfangssalon sozusagen. Und also Sie haben sehr viele Erinnerungsstücke, Sie haben sehr viele Bilder, Sie haben viel, viel Porzellan. Und
ach Gott, schauen Sie, wie meine Mutter gestorben ist, war natürlich viel von der Familie noch da. Mhm. Und da habe ich mir einiges genommen. Hier finden Sie alles. Ich will nicht sagen, was alles. Aber es finden sich schöne, auch kostbare Sachen, neben dem größten Kitsch, den es gibt. Also ein Leben, wenn man so alt ist wie ich, und ich bin jetzt im 93., also 92, aber ich wäre bald 93, was da an Scheußlichkeiten zusammenkommt, ist fantastisch. Und vor allem, wenn man so wie ich bin ein dankbarer Mensch, wenn mir jemand da Freude machen will, und da kann er mir die größte Scheußlichkeit schenken, so rührt mich das so, dass ich sie nur ganz schweren Herzens dann wegschmeiße. Also oft vieles behalte ich.
Aber ich habe mal gelesen, Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Interview gesagt, Sie haben so viele Dinge und wenn ab und zu mal was runterfällt, dann ist Ihnen das gar nicht unrecht, weil dann ist es weg.
Das ist oft die einzige Möglichkeit, eine Scheußlichkeit loszuwerden, verstehen Sie?
Fällt Ihnen manchmal auch absichtlich was runter?
Nein, das fällt schon. Nein. Es ist so viel klumpertiert, das fällt man. Nein, aber ich hebe nicht alles auf, nicht? Aber es sind viele Dinge, wo ich irgendwie die mit einer Erinnerung verbunden sind oder mit wissen Sie, ich bin anfällig auf Liebe. Wenn mir Liebe entgegengebracht wird, also das rührt mich immer sehr. Ich, Ich glaube, dass das doch die einzige Möglichkeit ist, miteinander auszukommen, ist eine gewisse Form von die Menschen zu lieben und auch geliebt zu werden. Diese Hassorgien, die überall sind, das ist, was bringt das? Schrecklich.
Ne? Wir haben ja vorher, bevor wir haben das heute das erste Mal gemacht, dass wir unseren Gast auf unseren Social-Media-Kanälen vorher angekündigt haben. Normalerweise ist das immer eine Überraschung. Und wir haben unsere User gebeten, wenn sie etwas wissen wollen von Ihnen, uns diese Fragen zu stellen. Und eine dieser Fragen passt ganz gut vielleicht dahin, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Da hat jemand gefragt, wie Sie die Liebe sehen, ob jeder eine große Lebensliebe braucht oder was ist Liebe für Sie? Sie haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, dass sie mit Liebe, die man ihnen entgegenbringt, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr wertschätzend umgehen. Das ist jetzt.
Ach gut, schauen Sie, mit der Liebe ist es so eine Sache. Was ist Liebe? Ja. Also ich für meinen Teil, für mich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich als Kind, obwohl meine Mama war ja sehr gut zu mir und ich hatte alles, ich bin puritanisch erzogen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber erstens war das so üblich bei reichen Leuten, dass man die Kinder nicht verwöhnt hat. Man hat sie an der Kandare gehabt. Aber Liebe in dem Sinne, ich war offenbar immer sehr liebebedürftig. Und man war sicher gut zu mir, aber Liebe, was ist Liebe? Ich bin unendlich anfällig dafür. Und ich kann es, glaube ich, auch, wenn ich jemanden liebe, lasse ich alles liegen und stehen. Das ist mir alles andere egal. Ich weiß, da werde ich bei allen Emanzen entsetzlich anlesen, bin ich ja auch schon angeeckt. Wenn man mich fragt, was die glücklichste Zeit meines Lebens war, das war mit dem Mann, den ich über alles geliebt habe, über 10 Jahre, bis er gestorben ist, und wo mir alles andere, also ich habe Theater gespielt, ich habe das gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht, habe Geld verdient, aber wirklich wichtig war mir eigentlich nur er. Also ich sage es ganz ehrlich, ich hätte alles aufgegeben für ihn. Also ich meine, ich gebe es offen zu, das ist nicht, klingt nicht sehr emanzipiert. Aber das war mir das Wichtigste.
War das auch für ihn so? Also,
bitte?
War das für ihn auch so?
Also war er auch ja, so also in gewissem Sinne sicher auch. Der hat ja für mich auch sehr viel aufgegeben, nicht? Also, ja, also das war halt eine große Liebe. Ein Kollege, der lang tot ist, hat einmal so schön gesagt, ich kenne überhaupt nur 2 wirkliche Liebesgeschichten. Das ist Romeo und Julia und die Tobisch und der Erhard. Also ich meine, vielleicht war es dann, nicht? Ne? Also, ja, und das ist es. Aber das Leben geht weiter und das ist meine Einstellung. Aber ich kann es nicht empfehlen, weil wissen Sie, es hat ganz gewiss nicht jeder das Glück. Also das gebe ich ganz offen zu, dass Menschen Liebe suchen, das glaube ich, dass das alle suchen. Aber sie auch finden, das glaube ich nicht, dass es jedem gelingt. Und zwar auch sozusagen bis zum bitteren Ende. Wobei das bittere Ende relativ rasch kam, nicht? Aber also dass es so gesucht wird, dass jeder Mensch, alle suchen nach Liebe. Aber dass sie sie finden, ist doch eine große Seltenheit. Und diesbezüglich komme ich mir auch ungeheuer privilegiert vor. Und vielleicht ist das auch ein Grund meiner ungebrochenen Heiterkeit. Und ich habe gar nicht so viel Grund, gar so vergnügt zu sein. Aber die Leute glauben immer, ich bin die Gesundheit in Person. Also das bin ich ganz und gar nicht. Ich bin gar nicht so gesund und auch vielleicht nicht immer so fröhlich, wie ich ausschaue. Aber es fällt alles viel leichter, wenn man einen, wie soll ich sagen, Wurzeln hat, die in einem Boden drinstecken, der gedüngt ist mit Liebe, nennen wir das ein bisschen merkwürdig.
Sie haben ja auch zu diesem Thema mit dem Adorno einen Briefwechsel geführt vor vielen Jahren, aber auch über mehrere Jahre.
Ja, das mit Adorno war eine Freundschaft.
Aber es ist auch sozusagen, also es war eine Freundschaft zwischen Ihnen, aber es ist sozusagen auch um seine Liebesangelegenheiten im weitesten Sinne
Ja, gegangen. Schauen Sie, bei Adorno war das so eine Sache. Adorno war das, noch heute hätte er die größten Schwierigkeiten. Er war das, was man Womanizer nennt. Er war ganz narrisch auf vor allem blonde, hübsche, langbeinige Mannequins. Das hat ihn, na, Adorno war absolut. Da war er also anfällig darauf. Also das hat ihm einfach gefallen. Er war ein großer Ästhet. Die Schönheit hat ihm gefallen, nicht? Und er hat natürlich, als ich ihn kennenlerne, sofort ein Auge mitgehabt. Man glaubt es halt nicht, aber er war wirklich einmal eine schöne Person. Also jedenfalls, er hat sofort ein Auge auf mich gehabt. Aber ich habe das gleich, also ich meine...
War darum, immer eine freundschaftliche Ebene.
Nein, und ich habe und das sehr gleich auch klargestellt. Ja. Außerdem war das ganz kurz, erst 2 Jahre nach dem Tod von meinem Erhard. Und ich hatte so, es ist jedenfalls, ich habe das klargestellt und was ihn dann eigentlich bewogen hat, dieses unglaubliche Hirn, was er war, also wirklich einer der großen Denker des vergangenen Jahrhunderts, was ihn dann trotzdem mir so verbunden hat, habe ich mir oft den Kopf zerbrochen, weil ich mir oft gedacht habe, warum hat er mich eigentlich so sehr gern gehabt und immer gesagt hat, ich bin so glücklich, dass ich dich habe und mir dann auch seine ganzen Unglücke erzählt, seine Liebesaffären, nicht wahr? Und das... Und so ein Vertrauen zu mir hatte, ja, das ist eine Merkwürdigkeit.
Also ich habe das ja gerade erst vor kurzem eben gelesen, diese Geschichte, diese Freundschaft mit Adorno, ja. Weil ich kenne den Adorno eigentlich nur aus der Unizeit.
Na,
also
sicher.
Ich habe halt Texte gelesen von ihm.
Na, wer kennt ihn schon anders, ja.
Und das war ziemlich das Schlimmste, was ich gelesen habe eigentlich. Also ich habe mich jedes Mal gewehrt, dass ich diesen Adorno lesen muss. Und dann ließ ich auf einmal, dass sie so eine innige Freundschaft hatten zu ihm. Und ich kenne jetzt die Lotte Tobisch eigentlich nur als fröhlichen und glücklichen Menschen, die halt rausgeht und dann erinnere ich mich an die Texte, die ich vom Adorno habe lesen müssen und dann habe ich gedacht, wie passt das eigentlich zusammen? Man hat der so quasi nicht zwei Persönlichkeiten gehabt, aber der muss ja privat dann völlig anders gewesen sein, oder?
Nein, der Adorno war ja wie viele bedeutende Leute, der war ja nicht in jeder Lebenslage unentwegt bedeutend, nicht? Der war ein Mensch auch wie Sie und ich oder wie sonst wer, mit all seinen Schwierigkeiten und irgendwo auch ein sehr naiver Mensch. Sie werden das ja immer wieder erleben, dass so Leute in manchen Dingen von einer Naivität sind. Also wenn die Studenten heute glauben, dass der Adorno nicht letztlich sich zu Tode gegrämt hat wegen der Studenten, das ist ein ganz großer Irrtum. Das hat ihn gestört. Er hat das so schön benannt als ein unbeseeltes Leid. Gestört werden in der Arbeit. Beseeltes Leid war seine Liebesaffäre zu dem Alettchen, was ihn stehen gelassen hat und was ihm gesagt hat, du bist alt und krank, ich will von dir nichts mehr wissen.
Dieses Lura.
Das hat ihn völlig fertig gemacht, das hat ihn zutiefst gekränkt. Mhm. Wissen Sie, es gibt den alten Spruch, sich kränken macht krank. Und das ist, da soll man eben, ich wollte, dass unsere alle Leute, alle Politiker vor allem und Leute im Parlament, wo immer, wirklich darüber nachdenken sollen, über das, was sie einem anderen mit Worten antun. Denn sie züchten sich ja alle die Feinde selber, indem sie sie beschimpfen, erniedrigen, beleidigen. Also das, dann, so tut man die Erinnern züchten, nicht? Bis sie dann die Rache kommt. Nicht? Das soll man nicht machen. Und der Teddy ist wirklich, ich habe ihn wirklich gern gehabt. Also von all meinen Freunden, ich rede nicht von Erhard, aber von meinen Freunden, und ich war auch sehr befreundet mit Günther Anders, den ich auch trotz allem sehr gern gehabt habe. Aber der Adorno geht mir heute noch ab. Seine Anrufe, wenn er angerufen hat, ich weiß noch von einer Naivität, wenn er angerufen hat, stell dir vor, die waren bei mir und haben gesagt, die Studenten, ich soll mit ihnen nach Bonn marschieren. Ja, ich bin doch nicht zum Marschieren da, sondern zum Denken. Nicht? Also ich meine, nein, aber so war er auch. Nicht? Er hat das gar nicht, gesagt, was wollen die von mir? Ich bin da, eine bessere Welt zu denken, aber nicht damit zu rennen und zu brüllen. Nicht? Und es ergeht mir heute noch ab. Also immer wieder denke ich mir, wenn der Teddy noch leben würde, ich würde ihn anrufen. Und würde sagen, ach Gott, ja, dies oder jenes nicht. Nein, nein, ja, so ist es. Wenn man so alt ist wie ich, sind alle tot.
Haben Sie noch alte Freunde, die Sie anrufen, wenn Sie so, also so wie Sie jetzt sagen?
Wer soll noch alte Freunde haben, wenn man nach 93 wird? Die sind doch
Sie
die meisten.
Ja, jüngere
die paar, die sind ja jüngere schon. Aber ich meine, die Alten, schauen Sie, ich habe ein großes Glück. Vergessen Sie, ich sage ja immer wieder, ich bin bei allem, was mich auch an schweren Unglücks im Leben getroffen hat, habe ich unendliches Glück gehabt. Unter anderem auch das, dass ich zwar keine Luft kriege, weil ich schwer mit Asthma bronchiale, wie es heute so schön heißt, COPD, in einer hohen Stufe zu tun habe. Mein Lungenarzt hat gesagt, ich habe nie einen Menschen mit einer so schlechten Lungenfunktion gesehen, der so viel reden kann wie Sie. Also ich kann das. Aber ich habe Glück gehabt, nicht, dass das Hirn noch funktioniert. Denn Sie wissen, ich bin ja auch die Präsidentin des Künstleraltersheims in Baden. Was ich sehr gerne mache und das ich jetzt wirklich auf Vordermann gebracht habe und eine wunderbare Heimleiterin habe und was wirklich etwas ganz Besonderes ist. Nicht? Aber da sehe ich Sie doch.
Arbeiten Sie da noch wirklich aktiv mit? Also
sind ja, Sie dort sicher, gelegentlich?
Natürlich,
ja,
natürlich, aber wie? Nur vor allem schaue ich, dass wir das Geld kriegen. Nicht? Ich werfe mich ja selber auf den Markt. Nicht?
Also, ist das spendenfinanziert?
Bitte?
Ist das spendenfinanziert?
Spenden und überhaupt. Ich meine, dass ich bei euch nichts koste, ist eine Liebenswürdigkeit. Normalerweise. Normalerweise sage ich, man muss was spenden.
Ja, dann, wir werden dafür jetzt einen Spendenaufruf machen.
Was, ja, ja. Also man muss was spenden.
Sie sagen, wofür die
also Leute das Künstler, aber ich wollte nur sagen, da sehe ich doch wirklich Leute von Rang. Mhm. Also ich meine, Sie sind sehr jung. Ihnen sagen die Namen von Judith Holzmeister oder die großen Filmschauspieler einige, aber auch eine Menge andere natürlich. Mhm. Oder die Sissi Graner oder wie sie alles. Wenn man so sieht, wie die langsam aber sicher, also geistig immer weniger werden, so ist das ein großes Privilegium, wenn einem das erspart bleibt. Nicht? Also bis jetzt, also funktioniert das noch und ich empfinde das als ein großes Glück, was ich halt, wenn Sie im Leben ist überhaupt nichts umsonst, das ist die Glücksseite. Und die Unglücksseite ist, dass ich halber der Stieg und vieles andere mehr. Nicht? Also umsonst ist im Leben überhaupt nichts.
Sie engagieren sich auch,
zahlt man für alles.
Sie engagieren sich auch, habe ich auch gelesen, in der Alzheimer-Gesellschaft.
Ja, ja.
Was tun Sie dort oder was ist da Ihr Bezugspunkt?
Nicht viel. Also da wissen Sie, das ist ein Verein, ich bin ein Ehrenmitglied der Alzheimer-Gesellschaft, aber da gibt es den Verein der Alzheimer-Angehörigen. Mhm. Und also ich kann nicht viel tun, aber ich sage immer wieder, bitte, das gibt es und wer etwas braucht, an die kann man sich wenden und wenn man etwas spendet, ist es auch gut. Also das ist, ich weiß nur, weil ich für viel späteren Jahren also einen Freund hatte, der an Alzheimer zugrunde gegangen ist und ich weiß, was das heißt. Und das ist, nein, es war nicht immer so rosig, wie es ausschaut.
Das ist ja zum Beispiel eine Frage, ist heute noch aufgetaucht. Also Sie sind jetzt im 93. Lebensjahr, 1926 geboren. Gibt es ein Jahrzehnt, wo Sie sagen, das war das beste oder schönste
Sicher,
Jahrzehnt?
Sicher, die 50er Jahre.
Die 50er Jahre?
Ja, die Zeit, wo ich, die Zeit der Liebe.
Die wilden, ja, aber das sagt man immer, die wilden 60er oder die wilden 70er, aber die wilden 50er.
Ach Gott, es waren überall Zeiten, die schön waren, verstehen Sie? Na sicher. Es war großer Mode.
So bitte? Was waren in den 50er Jahren jetzt so besonders?
Die Liebe. Die Liebe, und es konnte immer nur besser werden. Alles konnte immer nur besser werden, alles. Die 50er Jahre, das war die Zeit, wissen Sie, da war noch nicht diese Überfressenheit, die Übersättigung und noch nicht diese, wie man in Wien, Ruchlerei wie jetzt. Das war noch nicht in dem Maße. Und es konnte alles nur besser werden. Es konnte die Oper nur irgendwann einmal fertig werden und wieder spielen. Und es konnte nur, also, aber es war nicht nur das, sondern ich war glücklich.
Und das war aber auch schon ein Jahrzehnt, wo Sie schon in der Öffentlichkeit
gestanden sind. Ja, ich habe Theater gespielt und ich war dann am Ende der 50er Jahre die ersten Fernsehgeschichten noch in der Singriner-Gasse in einer Schule. Du lieber Gott. Und im Atelier Schönbrunn, wo wir überall gedreht haben. Also das konnte man noch nicht aufzeichnen. Also ich war immer dabei. Ich habe ja auch immer Geld verdient. Dann nicht? Also nein, natürlich.
Aber war Ihnen das wichtig? Also Geld zu verdienen?
Sie, wichtig war mir nur die Liebe, aber man braucht da Geld, um zu leben. Also mir ist heute noch, ist mir Geld, natürlich ist es schön, wenn man ein bisschen eins hat und wenn man dann auch noch ein bisschen was erbt, ist das ein Butter aufs Brot, man freut sich. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wichtig ist, dass ich leben kann. Und ich meine, ich bin auch die größte Wurzel, die es gibt, nicht? Weil ich also... Ich muss immer zurückgehalten werden, also etwas zu verschenken, weil also wirklich Bedeutung, also ein Geld auf der Bank liegen haben, was das einem Menschen bringt, weiß ich nicht. Aber ich kenne genug Leute, die relativ gar nicht so schrecklich gut leben, aber die ihr Vermögen haben, also ihre Papiere. Also das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also Geld ist dazu da, dass man es ausgibt und dass man eine Reserve hat, dass wenn man so alt ist wie ich, dass man sagt, dass man nicht dann dasteht und in irgendein Pflegeheim von der Gemeinde, obwohl die sehr ordentlich sind, aber abgeschoben, dass es, wenn möglich, dass man es sich leisten kann, dass es ein bisschen besser ist, nicht? Dass ich aber so, also was ist Geld, nicht? Also das ist dazu da, aber um es zu horten oder... Drauf, nein, also.
Sie haben ja mal gesagt, dass die Wohnung gemietet ist, weil sie kein Eigentum
besitzen. Nein, ich habe auch gar keine Lust, ein Eigentum zu haben. Also meine Mutter hat bis zu ihrem Tod, und sie ist 97 geworden, hat sie mir den ewigen Vorwurf gemacht, dass ich nicht nach Döbling gezogen bin. Ich habe gesagt, sie kann von mir alles haben. Und ich habe für sie auch wirklich viel getan und mich sehr, nur das nicht.
Aber es ist schon schön,
ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht in Döbling wohnen und ich will das. Das will ich nicht. Ich will nicht ein Eigentum haben. Wissen Sie, ich habe das bei meiner Mutter gesehen. Mir langt das schon. Jeden Tag ist was hin. Aber wenn man es dann einem noch gehört, nicht bei mir. Nein. Also es
der,
ist.
Der Rose hat sich gerade ein Haus gebaut, der weiß, wovon
nur sie dann
reden.
Gute Unterhaltung. Wenn es entsprechend alt ist, werden sie ihre Freude haben. Wenn die also, ich weiß nur, bei uns am Haus, es ist ein altes Haus gewesen, es ist die Dachrinne, dann ist es das Dach, dann ist es der Keller, dann ist es. Also, und man ist für alles verantwortlich, nicht? Und man muss es machen. Hier rufe ich den Hausverwalter an und beschimpfe, nicht? Und die Geschichte hat sich, ne? Also, nein, ich will es gar nicht. Ich möchte es gar nicht, dass es mir gehört. Ich will es nicht. Ich bin nicht interessiert am Besitz. Ich bin daran interessiert, dass es Gott sei Dank relativ günstig ist, der Zins, weil es noch Altbau ist, nicht? Das ist natürlich schon sehr angenehm, dass das nicht den Zins hat, den heute eine Opernringwohnung, auch wenn sie so aufgebaut und keine Luxuswohnung in dem Sinn ist. Die Luxuswohnungen sind unten, die 3,70 Meter hoch sind oder 4 Meter. Ja, das so ist aufgebaut. Ne? Also da bin ich schon froh, dass die nicht, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro im Monat kostet, was hier Wohnungen am Ring kosten. Aber sonst, nein, ich bin überhaupt nicht interessiert an Eigentum. Ich bin auch zum Beispiel, ich liebe Schmuck. Meine Mutter hat immer gesagt, woher hast du den ordinären Geschmack, dich so zu behängen wie ein Christbaum? Also ich habe Schmuck gern, aber mir ist ziemlich wurscht, ob er echt oder falsch ist. Ich habe es gern.
Aber
nicht? Also ich meine, ich habe auch echt, aber es ist mir nicht so wichtig, verstehen Sie? Also es gibt Menschen, die sagen, man kann doch keine falschen Perlen, warum soll man nicht kennen, wenn sie hübsch sind? Also ich habe kein Verhältnis
ich würde den Unterschied nicht erkennen.
Ja, aber ich meine auch wen, aber, verstehen Sie? Ja, ich sage es auch. Wenn, ja, ich trage es auch miteinander. Genau. Das hat ja meine Mutter so entsetzt. Dass ich also echt mit Falschen trage. Mir ist das völlig wurscht, wenn es mir gefällt, nicht? Also ich habe da, irgendwie fehlt mir das Organ dafür.
Also ist jetzt der Luxus nicht so wichtig, aber Aussehen zum Beispiel schon, weil es war zum Beispiel, eine Frage war, seit wann haben Sie diese Frisur? Also es gibt eigentlich...
Ja, die habe ich ja nicht mehr. Schauen Sie, es ist ja... Ich habe mir ja im... Wann war das? Im Juni den Arm gebrochen, die Hand.
Genau.
Und war ja in Gips, nicht?
Da
musste ich mir die Haare abschneiden. Ich habe seit Menschengedenken lange Haare gehabt. Also fast bis
Sie
zur Taille.
Sie mussten sich die Haare abschneiden, nur weil sicher. Sie sich die Hand gebrochen haben?
Naja, sicher, weil ich mich nicht mehr hinaufstecken konnte. Ich kann es jetzt noch nicht. Ich kann auch jetzt mit großer Mühe nur diese Hand bis hinauf.
Aber Sie schauen immer top gestylt
von
aus.
Von vorn.
Ja.
Also von hinten bin ich jetzt, ist es hinaufgepappt. Früher habe ich einen Knödel gehabt. Sieh, ich war das letzte Mal beim Friseur im Jahr 1960. Nein. Sonst habe ich die Haare mir in der Badewanne gewaschen.
Okay.
Auch am Opernball. Ich habe nie, ich habe mir sie immer selber, das ist, ich habe das so routiniert, schauen Sie, das sind so die Glücksdinge, ich habe wunderbare Haare. Ja. Ich habe Haare, Rosshaare, die sich alles gefallen lassen mit den Naturwellen. Ich meine, meinen Haaren ist keine Kunst, nicht? Und viel auch. Also ich habe das nicht gebraucht. Jetzt war ich da vis-à-vis beim Bundi. Ich habe keine Ahnung gehabt, nicht? Also ja. Habe mir da die Haare abschneiden lassen. Und jetzt papp ich sie halt irgendwie hinauf. Es ist schon 3 Monate, sie sind schon wieder ein Stückchen gewachsen. Ach, gewachsen.
Sonst gekostet 60 Euro.
Und von vorn schauen sie so aus wie immer, aber von hinten sind sie jetzt ein Stück.
Ja, aber das ist ja, also, was sie, also ich kann das bestätigen, wenn wir nachher noch ein Foto machen. Sie schauen.
Nein, sie machen kein Foto, machen das kein kommt Foto. Nicht gut. In Frage. Okay. Nein, sie kriegen dann von mir Foto, was sie wollen, aber ein Foto dann, machen tun sie nicht. Okay. Nein.
Gut, jetzt sind Sie, wir haben vorher schon darüber gesprochen, sozusagen ein Geschöpf der Innenstadt. Sie haben eigentlich seit dem, fast dem Kriegsende eben hier gewohnt. Ist Wien eine Weltstadt geworden aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie die Entwicklung von Wien aus?
Wissen Sie, Wien ist eine sehr merkwürdige Stadt. Ich habe es neulich gesagt, ich liebe Wien, weil ich mir ähnlich vorkomme auch wie Wien. Ich bin eine echte Wienerin. Wien ist keine Großstadt. Wien ist eine große Stadt. Schauen Sie sich mal an, 640 Jahre war der römisch-deutsche Kaiser. Ein paar Stadtmauerteile sind noch erhalten. Nicht die Ring, Wien war nicht so groß wie die innerhalb der Ringstraße. Es war viel kleiner. Es war viel kleiner. Bei der Albertina war es schon aus. Und dann unten bei der Postgasse. Es war eine winzige Stadt. Da hat der römisch-deutsche Kaiser 600 Jahre, der alte Franz Josef, hat dann die Basteien, die Befestigungen schleifen lassen und die Vorstädte sind lauter Dörfer gewesen, nur Dörfer, da eingemeindet. Und irgendwie ist Wien das Mitteldorf, das, also die innere Stadt. Und die Stephanskirche, die man in meiner Jugend niemals Dom genannt hätte, und nicht nur in meiner Jugend, sondern bis Ende des Krieges. Der Dom ist erst modern geworden, dass man vom Dom gesprochen hat, nach dem Krieg. Fremdenverkehr, Fremdes hier kommt, der Dom, natürlich ist es ein Dom, ist eine Kathedrale, aber in Wien hat kein Mensch gesagt, der Stephansdom, die Stephanskirche. Und schauen Sie sich doch an, schauen Sie sich die anderen Dome und Kathedralen an, die gotischen. Das sind alles Bahnhöfe, Gebetsbahnhöfe, riesige. Die Stephanskirche ist im Grunde eine überdimensionale, wunderschöne, gotische, große Dorfkirche mit einem Dach, was viel zu hoch ist, irgendwie eine zusammengequetschte Sache mit dem schönsten Turm der Welt. Kein einziger Turm von einer gotischen Kirche ist so schön wie der. Und Gott sei Dank hat auch nicht einmal der Franz Josef ein Geld dafür hergegeben, den zweiten zu bauen. Gott sei Dank. Und das ist, Wien ist eine ganz merkwürdige Sache. Es ist einerseits auf Kunstgebiet, sei es, also wenn man nimmt die ganze Moderne, die zum Großteil von hier Paris natürlich und hier ausgegangen ist. Musik ist Wien absolut eine Weltstadt, die sich mit, sogar mit New York und all den, oder auch London vergleichen lässt. Aber auf der anderen Seite ist St. Pölten, nichts gegen St. Pölten, aber es ist eine Mischung von New York und St. Pölten. Und ein bisschen wie so komme ich mir auch vor. Also ich habe auch einen Zug irgendwie zum Dörflichen, habe ich auch. Also zum, nicht Dörflichen, aber zum Kleinen. Also diese Überdimensionen, diese riesigen, die heute so, also das ist die heutige Zeit, nicht? Immer noch mehr und mehr und größer, das ist nicht ganz meins,
ist
nicht?
Der Unterschied ist schon groß, wenn du am Empire State Building stehst und du schaust auf den Horizont und da ist noch immer New York und das hört noch immer nicht auf. Da ist,
nein, es ist auch, es ist, man sieht vor lauter Häusern die Stadt nicht mehr. Nicht? Ja. Also wie es heißt, man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Man sieht vor lauter Häusern die Stadt nicht mehr. Während Wien hat dann immer noch, von wo immer sie kommen, ist da diese wunderbare Nadel von dem Stephansdom und man sagt, ah, da bin ich zu Hause. Ne?
Aber das ist doch auch super, dass Wien sozusagen überschaubar geblieben ist.
Ja, das ist also es, was ich meine. Wissen Sie, daran sehe ich natürlich jetzt einerseits komme ich mir durchaus insofern modern vor, dass ich mich für alles interessiere. Und ich habe, weil Sie gesagt haben, ob ich Freunde habe, ach, ich habe furchtbar nette Leute um mich zwischen 30 und 70. Nicht? Also die Kinder von Freundinnen von mir sind heute an die 70, 60, 70. Nicht? Mit denen bin ich allen befreundet. Aber daran sehe ich doch, dass ich doch um vieles älter bin. Die kommen noch, die sind noch, die haben noch das mitgekriegt. Für mich ist diese Überdimension, ist mir eigentlich die, mit der kann ich nicht sehr viel anfangen. Wissen Sie, jetzt sage ich immer, wozu? Es kommt mir so vor, ich mache in meinem Künstlerheim in Baden, machen wir jedes Jahr einen Flohmarkt. Mhm. Immer am zweiten Samstag im Oktober. Ich kann gleich alle nur auffordern, die Leute kommen angereist aus Vorarlberg, weil sie also die schönsten Quantorten kaufen können, weil von Kollegen, mhm, wunderbar, ganz billig.
Den kenne ich, der ist sehr bekannt, dieser Flohmarkt.
Ja, ja, der ist sehr, sehr bekannt. Mhm. Aber was ich erzählen wollte, da finden wir zum Beispiel immer wieder Sachen, die wir von verschiedenen Leuten, Kollegen, aber auch von Fremden, sogenannte Wiener Gesellschaft bekommen, da sind die Preiszettel noch drauf. Das heißt, shoppen ist nicht, dass man es braucht oder will, es ist ein Zeitvertreib. Mhm. Nicht? Und damit kann ich nicht viel anfangen, wissen Sie, denn ich bin ja doch, also trotz allem ein Kriegskind, ich kann damit nicht viel anfangen. Dass man einfach das Shoppen geht, Shoppen als Unterhaltung. Und dann gibt es, also ich kann damit
also
nicht.
Also kein Internet. Käuferin sozusagen.
Ja, ja, also wenn man was braucht, also nicht, oder auch, man kann auch gehen und sagen, ja, das gefällt mir, das kaufe ich. Aber so einfach sagt, was machen wir nachmittag, gehen wir shoppen. Und dann kommt man nach Hause und sagt, weißt du was, das gehen wir da weg und dann gehen wir es dann hin. Aber ich denke oft, wir kriegen 8 Paar Schuhe, alle neu. Da war irgendwo ein ausverkauft, hat es aber nicht gebraucht.
Ne? Was ja jetzt quasi der neueste heiße Scheiß ist quasi, man kauft einfach online, man bestellt sich 8, 9, 10 Paar Schuhe und ein oder zwei sucht man sich aus. Was Sie gerade gesagt haben, Sie fühlen sich modern auch. Kaufen Sie im Internet oder wie gehen Sie?
Ich bin viel primitiver. Es ist die Geschichte mit dem Kaufen, brauche ich nicht das Internet. Es gibt Kastner und Öhler, es gibt Kataloge von, das gab es immer schon, Kastner und Öhler in Graz.
In Wolfsberg.
Dann gibt es die wunderbare Geschichte, die moderne Hausfrau. Die schicken
auch einen Katalog. Ja?
Kataloge. Ich kriege alle Kataloge. Ich will gar nicht von denen reden, die alten Weiber kriegen. Das ist mir schon ein Ärgernis. Alles immer für Inkontinenz. Sämtliche Formen von Inkontinenz.
Aber Sie sind eine Katalog.
Nein, ich kriege sie und hier und da ist was drin, wo ich sage, wunderbar, das bestelle ich mir. Und dann kommt es.
Für die jüngeren Hörer, die Katalog
ist Internet in gedruckter ist, Form, genau. Amazon in gedruckter Form.
Bevor es das Internet gegeben hat.
Bewegen Sie sich im Internet? Also haben Sie jetzt irgendwo...
Ja, im Büro. Hier in meiner Wohnung kommt mir nicht hierher. Hier will ich meine Ruhe haben.
Das heißt, Sie haben
ein Büro auswärts?
Ja, sicher. Ja. Ja, das Büro da von Künstler helfen Künstlern in der Stadt. Der Verein sitzt ja in der Stadt. Das Heim ist in Baden. Aber der Verein, die Vereinsbehörde ist in Wien. Und da habe ich ja immer zu tun. Da ist ja auch... Ja, und meine Heimleiterin, die ist sehr tüchtig. Mhm. Die macht auch, da habe ich zwei. Nein, das funktioniert alles wunderbar. Und ich kümmere mich sehr darum, natürlich. Aber die ist auch wirklich, kann mich auch verlassen, nicht? Mhm. Und dann ist etwas, worauf ich den größten Wert lege, und das war auch in meiner Opernballzeit. Mir ist wichtiger, noch wichtiger wie alle Tüchtigkeit, ist mir die Gemeinschaft, ist mir die Stimmung. Denn also ich habe die Erfahrung gemacht mit einem Mädchen, was wir hatten in Baden, die ungemein tüchtig war und wo ich dann gesagt habe, die wäre geeignet von dem Personal sozusagen die oberste von den Dienstmädchen zu sein. War nicht zu machen. Ich habe, nachdem ich sie dreimal gebeten habe, nicht die Leute zu tyrannisieren, habe ich sie weggehen müssen. Es war nicht möglich. Und das ist so wunderbar, die kommen alle mit, die machen miteinander die Sachen, wissen Sie, und nicht um sich selber zu profilieren, um besser zu sein, sondern miteinander um die Sache willen. Nein, da bin ich sehr glücklich. Und das ist auch im Opernballbüro, wir waren eine so, darum ist es auch so einfach gegangen, mit wenig Aufwand, was heute unendlich viel Aufwand macht und alles mit. Ja, also man kann mit weniger. Es muss nur miteinander sein, nicht? Also es ist diese allgemeine Profilierungsneurose, dass jeder glaubt, er muss sich pausenlos profilieren. Das hat also auch eine Schattenseite, nicht?
Also ein neues Element bei Rosi und Kosi ist, wir lassen den Gast eben eine Botkarte, nennen wir das, ziehen. Die Frau Lotte Dobisch hat jetzt gerade den Alfons Haider gezogen. Mhm. Was macht der Alfons Haider eigentlich?
Ach, den Haider. Nein, ich schätze ihn sehr. Wissen Sie, der Haider, erstens einmal jetzt, ich kenne ihn natürlich aus der Opernballzeit. Und der einzige wirklich brauchbare Reporter am Opernball ist der Haider. Nicht nur, dass er ein glänzendes Englisch spricht, er ist auch elegant und nett, er macht das hervorragend gut. Aber er kann auch noch mehr als das, er ist auch ein sehr guter Schauspieler und ist auch ein, also ich habe mit ihm, es gibt Leute, die sagen, er ist arrogant, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass mein Herz hat er gewonnen, dass einmal mir jemand mich gebeten hat, der eine schwer behinderte Tochter hatte, eine Zwergin, und gesagt hat, die hat einen Traumwunsch, einmal mit dem Haider den kennenzulernen. Und ich habe ihm gesagt, du Alfons, die wünscht sich das für ihr Leben. Und hat der Haider gesagt, frag sie mal, wann es Geburtstag hat. Und das habe ich gefragt und er hat gesagt, weißt du was, ich gehe hin. Und er ist hingegangen und hat mit der Kaffee getrunken und sie ist dann vor einiger Zeit gestorben. Das war das Highlight ihres Lebens. Und das habe ich dem Haider sehr hoch angerechnet, denn er hat viel zu tun, auch wie wir alle, die so in der Öffentlichkeit werken. Und dass er das gemacht hat, nein, das ist ein ordentlicher Mensch. Das ist also, der hat auch eine soziale Ader, der denkt nicht nur an sich. Nicht? Und das muss ich sagen, ich schätze ihn sehr. Also ich mag ihn. Ganz abgesehen davon, dass er fachlich auch wirklich was kann. Also wirklich etwas kann, das muss ich sagen. Nein, ich wünsche ihm alles Gute von Herzen, dem Haider.
Also dann wird er sich freuen, wenn er von der heutigen Sendung eine
Postkarte von uns bekommt. Ja, wenn ich ihn gezogen habe, dann kann ich ihn nur herzlich grüßen. Und wir bleiben die Alten. Und jetzt macht er ja in Baden, zu meiner großen Freude, der ehemalige Bürgermeister, der macht immer solche Abende, Prominente tut er interviewen. Und den Erlös von den Karten, also von den Besuchern, den kriegt das Künstlerheim in Baden. Und das nächste macht der Haider. Er hat zugesagt, dass er da ein Interview macht, eine Stunde dem zur Verfügung steht. Und das ist zu unseren Gunsten. Also wie gesagt, der Haider, der Alfons ist in Ordnung.
Okay. Ja, schön. Also wir haben dann eine Geschichte, eine schöne haben wir noch herausgefunden. Und zwar, also ich bin in 1986 geboren und ziemlich weit weg von Bruno Kreisky, aber der Bruno Kreisky hat einen Hund von der Lotte Dobisch gehabt. Wie geht das eigentlich?
Ja, das ist, ich sage immer mit Kreisky, ich habe eine ganze Reihe wirklich berühmter Leute gekannt. Und mit Kreisky hat mich ein besonderes Verhältnis verbunden, und zwar ein Hundeverhältnis. Also da hat mich eines Tages die Marietta Thorberg, eine Freundin vom Kreisky, die Witwe übrigens, also die Frau vom Fritz Thorberg, angerufen, und die war mit Kreisky befreundet und hat gesagt, das ist eine Tragödie im Hause Kreisky. Er hat immer zwei Boxer gehabt, einer ist gestorben und der andere frisst nichts mehr vor Kummer. Und er sucht einen Boxer, und ich habe gehört, dass dein Dagobert Vater geworden ist. Dass du die Hündin hast, sage ich, ja, die habe ich. Die haben mir die Salzers, die Mutter hatten, überlassen. Das hat auch einen guten Grund gehabt. Der Hund war vollkommen reinrassig und köstlich, aber er war schneeweiß und hat blaue Augen gehabt. Das ist ein Atavismus. Das ist irgendwann, ist ein Boxer, eine Kreuzung zwischen einer englischen, ich weiß nicht, einer Dogge und einem irgendwas. Also es kommt vor, dass das Fell, und das durchschlägt nach Generationen. Das kommt übrigens auch bei Menschen vor, nicht? Einen dunkelhäutigen als Urahnen hat, kann es passieren, dass plötzlich jemand dunkler. Also das kommt vor. Also sage ich, ich weiß nicht, ob der gute Bruno eine Freude hat mit einem schneeweißen Boxer mit blauen Augen. Momentan ist er entzückend, der ist also 3 Monate alt, nicht einmal, und schaut aus wie ein Hermelin mit einem Boxergesicht. Also er ist entzückend. Also dann nächsten Tag rief der Kreisky an, er war noch nicht Bundeskanzler zu der Zeit, und sagt, also hier, Dr. Kreisky möchte gern den Hund sehen. sage ich, na bitte kommen Sie mich doch besuchen. Und da kam er herauf. Ja, und das war natürlich entzückend. Der Kreisky kam bei der Tür herein, der kleine Hund ist auf ihn los, hat sofort die Schuhbandeln, seine wunderbaren Schuhe, hat herrliche Maßschuhe vom Scher gehabt, der hat er angezogen. Also mit kürzester Zeit ist der Kreisky mitsamt dem Hund auf der Erde gesessen, am Teppich. Entzückend. Und ich war ganz, ganz gerührt. Und der hat gesagt, na, der ist ja reizend und der ist ja so entzückend. Sage ich, Herr Dr. Kreisky, es gefällt mir wirklich noch besser. Ich muss mir es noch überlegen. Ne? Also er ist dann weggegangen und am nächsten Tag hat er mir einen herrlichen Strauß gelbe Rosen geschickt, dass er würde sich sehr freuen. Und ich habe immer noch gezögert. Und dann war ein Sauwetter draußen und ich bin mit Bianca, mit meinem weißen Hund, am Ring gegangen, Eiseln, und der hat sich gewälzt da unten im Dreck auf der Wiese. Also er hat ausgeschaut, der Hund war voller Dreck, ich habe ihn nachher baden müssen. Und da habe ich den Kreisky angerufen und gesagt, lieber Dr. Kreisky, damit der Hund, der weiße Hund, nicht schwarz wird, schenke ich ihn Ihnen. Und so kam der Kreisky zu dem Hund. Und ich war dann oft draußen und er hat mich angerufen und gesagt, man müsste doch raus und Bianca anschauen. Und Bianca war entzückend, solange sie klein war. Und nachher war sie so schön wie die ganze Familie Kreisky, leicht überfressen, also mit Bauch, also nicht mit Schönheit gesegnet, aber mit hoher Intelligenz. Und da erinnere ich mich noch, da war er schon Bundeskanzler, dass sich der Kreisky mal gesagt hat, also die Bianca, ich würde mich nicht wundern, wenn ich eines Tages zum Frühstück komme und sie würde sagen, guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Das ist meine Geschichte mit Kreisky und dem Hund. Ja, und das war eine entzückende Sache. Und der Hund war entzückend, aber wie gesagt, ist er kleiner, nicht? Dann nachher war er schon sehr merkwürdig, also sehr merkwürdig, nicht?
Liebe Frau Dobesch, das ist eine wunderbare Geschichte, zum Abschluss unseres Gesprächs.
Guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Ist ein schöner Morgen, Herr Bundeskanzler. Ja, ist eine schöne Geschichte.
Wir danken Ihnen ganz, ganz gerne herzlich, schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn auf iTunes oder wo auch immer auf einer unserer Plattformen bewertet.
Spotify haben wir natürlich Spotify auch.
Sag mal, kann ich von dem einige Disc haben?
Na, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Homepage bewerten, ihr könnt es in unser Gästebuch hineinschreiben und wenn es schlecht ist, war es der Rosi und wenn es gut ist, war es
ich. Ich gebe Ihnen einen Prospekt von dem Dings, da steht auch drauf,
das Spendenkonto
für
das Künstlerheim in
Baden. Schreiben wir in die Beschreibung. In der Podcast-Beschreibung steht dann genau die Information zum Spenden für das Künstlerheim.
Wir danken Ihnen herzlich für die Gastfreundschaft, das war ein wunderschönes Gespräch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe.